Wir starten in eine neue Predigtserie. Die Predigtserie haben wir wie folgt überschrieben, es wurde bereits gesagt, der Segen des Gebens. Der Segen des Gebens. Segen. Denk mal kurz über dieses Wort nach. Ist es nicht der Wunsch jedes Menschen, gesegnet zu sein? Der Wunsch, ein gesegnetes, ein gutes, ein gelingendes oder ein erfülltes Leben zu führen. Was aber ist Segen in seinem Kern? Und was bedeutet er für uns? Wer oder was ist für das Vorhandensein oder die Abwesenheit von Segen in unserem Leben zuständig? Hängt Segen von mir ab oder von irgendwelchen äußeren Faktoren? Wovon hängt das ab? Ob ich ein gesegnetes Leben führe, ob ich das sagen kann über mein Leben oder eben nicht? Und wenn es von etwas abhängt, na, wovon denn? Wovon denn? Ich gebe euch mal die Wikipedia-Definition für den Begriff Segen. Ich glaube, so besonders unter Schülern ist das, glaube ich, so der erste Schritt, ja, wenn wir wissen wollen, was was bedeutet. Wikipedia weiß es. Ja, und es ist auch gar nicht verkehrt, da mal nachzuschauen. Wikipedia sagt, Segen bezeichnet in vielen Religionen ein Gebet oder einen Ritus, wodurch Personen oder Sachen Anteil an göttlicher Kraft oder Gnade bekommen sollen. Hier können wir bereits eine wichtige Beobachtung machen, wie ich finde. Und diese Beobachtung, sie deckt sich auch mit der Aussage der Bibel zu dem Thema Segen. Und zwar, Segen hängt nicht von mir selbst ab. Segen kann ich nicht erzeugen, ich kann es nicht produzieren, ich kann nicht einfach machen, dass Segen da ist, wie ich mir vielleicht ein Brot schmieren kann morgens, ja. Segen hängt nicht von mir ab, sondern Segen hat immer, immer etwas mit Gott zu tun. Gott ist der alleinige Segensgeber. Wenn wir also heute und auch in den kommenden Wochen über den Segen des Gebens nachdenken werden, dann müssen wir uns darüber klar werden, dass es Segen niemals getrennt von Gott gibt, sondern immer nur in der Verbindung mit ihm. Er ist die Quelle von Segen, er ist der Gott allen Segens, er ist der Gott, der segnen möchte. Wenn wir ein gesegnetes Leben führen wollen, dann geht es nur mit ihm, dann geht es nur in Verbindung mit ihm. Vielleicht kennst du ja den Reim, an Gottes Segen ist alles gelegen. An Gottes Segen ist alles gelegen. Und ich glaube, dass das wahr ist. Gott ist der Geber von Segen und er beeinflusst das. Wisst ihr, im ersten Teil der Bibel, im Alten Testament, bin ich auf eine sehr interessante Aussage zum Thema Segen gestoßen. Vielleicht kennst du sie ja. Gott spricht hier und sagt zu seinem Volk Israel in 5. Mose 11, siehe, ich lege euch heute vor, den Segen und den Fluch. Den Segen, wenn ihr gehorcht den Geboten des Herrn, eures Gottes, die ich euch heute gebiete. Den Fluch aber, wenn ihr nicht gehorchen werdet den Geboten des Herrn, eures Gottes, und abweicht von dem Wege, den ich euch heute gebiete, dass ihr anderen Göttern nachwandelt, die ihr nicht kennt. Ist es nicht interessant, dass Gott es seinem Volk überlässt, zwischen diesen beiden Wegen selbst zu entscheiden? Gott legte ihnen, so stelle ich mir so zwei Karten vor auf einem Tisch und sie mussten sich entscheiden, will ich die eine oder die andere Karte? Will ich das eine oder das andere? Beides ging nicht. Und diese Gedanken, sie erinnerten mich an eine Szene aus einem Film, vielleicht kennt ihr die, und zwar der Film Matrix. Und der Hauptcharakter Neo, der muss wählen in einer bestimmten Szene zwischen zwei roten Kapseln. Will ich die rote Kapsel oder will ich die blaue Kapsel haben? Will ich Freiheit oder will ich Versklavung? Und er musste entscheiden. Er konnte nicht sagen, ja, kannst du mir nicht mal beide mitgeben? Ich überleg's mir dann. Sondern nein, er hatte zu wählen. Und genauso auch das Volk Israel. Gott sagt, ich lege euch vor, Segen und Fluch. Willst du Kapsel blau oder willst du Kapsel rot? Du entscheidest. Entweder oder. Für eins von beidem musst du dich entscheiden. Und jede Entscheidung brachte eigene und zudem auch gegensätzliche Konsequenzen mit sich. Die des Segens waren natürlich gut und die des Fluches natürlich schlecht. Und wer die Bibel kennt und um die Geschichte vom Volk Israel weiß in Bezug auf Segen und Fluch, der wird wissen, dass es unglaublich durchwachsen war, oder? Israel änderte seine Entscheidung regelmäßig und erlebte dementsprechend die Folgen ihrer Entscheidung. Eine Zeit lang den Segen. Eine Zeit lang haben sie sich entschieden, ja, hey, wir wollen Gott gehorsam sein. Wir wollen ihm nachfolgen. Wir wollen das tun, was er uns heißt. Und wir wollen auch den Segen haben. Und dann kam eine Zeit, wo sie entschieden haben, hey, Gott, ganz ehrlich, nee, wir gehen unsere eigenen Wege. Wir entscheiden einfach, wie wir leben wollen. Vielleicht glauben wir an andere Götter, es ist doch uns überlassen. Und dann sagte Gott, hey, dann kann ich euch nicht mehr segnen. Dann hat Gott seinen Segen von ihnen abgenommen und sie erlebten eine Zeit lang Fluch. Folgende Frage ergibt sich für mich aus diesen Überlegungen. Vielleicht denkst du dir das auch gerade. Hab auch ich heute noch diese Wahl zu treffen? Ist es so, dass Gott vielleicht auch mir heute so diese zwei Kapseln vorhält und sagt, hey, entscheide, was willst du? Entscheidest du dich für Segen oder entscheidest du dich für Fluch? Ist das so? Und wenn ja, wie und wodurch entscheide ich mich denn? Weißt du, ich glaube, Gott ist von seinem Wesen her unglaublich großzügig und großherzig. Er meint es sehr, sehr gut mit uns. Warum? Weil er uns liebt. Und Gott ist ein Gott, der gerne segnen möchte, der gerne segnen will. Wie auch immer die Segnungen dann im Detail aussehen. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass Gott uns in seinem Wort biblische Prinzipien, so will ich es mal nennen, mitgeteilt hat, verheißen hat, gesagt hat, die zum Ziel haben, dass wir unser Leben in den Segensbereich Gottes manövrieren. Dass wir sagen, Gott, in manchen Punkten meines Lebens, hey, da will nicht einfach ich entscheiden, wie ich denke, dass es richtig wäre, sondern Gott, wenn du was zu sagen hast, hey, dann will ich in diesem Punkt einfach das tun. Will ich gehorsam sein und so mein Leben in den Segensbereich Gottes stellen. Und für die Annahme und Umsetzung von solchen Prinzipien, von so Dingen, die Gott uns sagt, müssen wir uns immer selbst entscheiden. Weißt du, Gott wird uns niemals zu irgendetwas zwingen. Er ist kein Gott, der sagt, du musst und ich zwinge dich sonst, sondern es braucht deine freie Entscheidung, immer. Das bedeutet Liebe. Liebe lässt uns die Wahl. Und Gott liebt uns so sehr, dass er sagt, ich will dir sagen, was ich zu sagen habe, aber entscheiden musst du. Entscheiden musst du. Gottes Wunsch ist es, dass wir dort, wo wir uns für einen göttlichen Umgang mit gewissen Dingen entscheiden, seinen Segen erleben. Und das führt mich nun zu dem zweiten wichtigen Begriff in der Überschrift unserer Predigtserie, nämlich zum Geben. Wenn es nun wirklich der Fall ist, wie wir das in der Predigtserie gesagt haben, Geben ist Segen, wenn Geben und Segen in Verbindung stehen miteinander, dann müssen wir doch wissen, worum geht es denn beim Geben? Was soll denn gegeben werden? In dieser Predigtserie geht es uns insbesondere um das Thema Geld. Geld regiert die Welt, oder? So heißt es doch. Für uns Deutsche ist das, glaube ich, oft ein Tabuthema, wenn wir ehrlich sind. Es gibt so ein paar Dinge, über die spricht man einfach nicht. Es scheint mir so eine gesellschaftliche Konvention zu sein, über Geld spricht man nicht. Entweder man hat es oder man hat es nicht. Und jetzt mal Hand aufs Herz, ja? Ich meine, du lebst in einer Wohnung, in einem Haus und es gibt Menschen, die dich umgeben, deine Nachbarn. Von wem von ihnen oder von wie vielen von ihnen weißt du, was sie verdienen? Habt ihr mal darüber gesprochen, über Geld, über Finanzen? Oft ist das so, ja, tun wir uns schwer, über dieses Thema zu sprechen. Aber wenn wir ehrlich sind, dann hat doch Geld in unserer Gesellschaft, in der heutigen Welt, in unserem Leben einen unglaublich hohen Stellenwert. Ohne Moos nichts los, oder? Es ist ja so. Und es beschäftigt uns, Geld und alles, was mit Geld zu tun hat, es beschäftigt unsere Gedanken, unser Leben viel, viel mehr und viel öfter, als wir es vielleicht zugeben würden. Wie wir mit diesem Thema umgehen, ist das eine, wie das gesellschaftlich gehandhabt wird, ob darüber gesprochen wird, ob nicht darüber gesprochen wird, wie man über Geld denkt, wie man es einzusetzen hätte oder was auch immer. Das ist das eine. Aber das andere ist, dass die Bibel dazu sehr viel zu sagen hat zu diesem Thema. Wusstest du, dass in der Bibel mehr über Geld und den Umgang damit geschrieben steht, als über Themen wie Gebet oder Glaube? Krass, oder? Ich habe das selber nicht nachgezählt, aber ich habe das gefunden. Jemand hat es mal nachgezählt und sagt, 2350 Verse in der Bibel sprechen über gerechten Umgang mit Geld. Und 16 von 38 Gleichnissen, die Jesus erzählt in den Evangelien, sie handeln davon, von Verwaltung, von Umgang mit Geld, von gerechtem Umgang damit, fast die Hälfte davon. Und wir könnten uns da fragen, Jesus, fast die Hälfte, hey, es gibt doch so viele andere wichtige geistliche Themen. Warum 16 Mal über Geld, Finanzen, Umgang damit und so weiter, Besitz? Und es scheint mir, dass das ein wichtiges Thema ist, das wir nicht ausklammern können, wo wir nicht sagen können, hey, bei uns in Deutschland spricht man da nicht drüber, dann sprechen wir auch in der Kirche nicht drüber. So, das geht nicht. Wir können das nicht ausklammern. Und wisst ihr, unter Pastoren gibt es so eine ungeschriebene Regel. Ich bin noch keiner, deswegen sage ich das jetzt so. Ja? Wenn du möchtest, dass über Geld gesprochen wird, dann lade unbedingt einen Gastsprecher ein und sieh zu, dass du verschwindest. Deswegen ist auch Pastor Wolfgang heute im Auswärtsdienst. Nein, kleiner Spaß, wirklich nur kleiner Spaß, absolut nicht. Es geht überhaupt nicht darum, dass ich hier irgendwie vorgeschoben werde oder so. Nein, aber das, was ich uns zuvor gesagt habe, die Bibel sagt etwas dazu. Die Bibel will uns einen weisen Umgang mit Geld auch lehren. Und deswegen sollten wir auch darüber sprechen, auch hier. Wisst ihr, ich habe kein Problem damit, offen von der Bibel her über dieses Thema zu sprechen, weil, und das ist jetzt wichtig für dich, weil ich nicht beabsichtige, etwas von dir zu bekommen, sondern dir etwas zu geben. Mit dieser Predigt. Damit, dass wir gemeinsam ins Wort Gottes schauen und sagen, hey Gott, was hast du zu diesem Thema zu sagen? Ich will gar nichts von dir bekommen. Keine Sorge, ich werde dir nicht ans Portemonnaie gehen und einen Spendenaufruf machen, keine Sorge. Sondern was ich machen möchte mit dieser Predigt, mit den kommenden Predigten ist, ich will einen Segensaufruf machen. Einen Aufruf, in deinem Leben vielleicht Dinge neu zu justieren, neu zu überdenken, die dir selber zum Segen werden sollen. Deswegen entspann dich, ja? Lehn dich zurück, hör einfach zu. Es geht gar nicht darum, dass die Kirche will jetzt mein Geld oder so. Darum geht es uns überhaupt nicht. Warum? Weil ich Folgendes glaube. Gottes Plan für deine Finanzen ist weder Reichtum noch Armut, sondern Freiheit. Ich glaube, Gott will uns Freiheit schenken. Immer da, wo Gott uns segnet, ist das, glaube ich, auch damit verbunden, dass er uns ein Stück weit in Freiheit führen möchte von gewissen Dingen. Dass wir einen gesunden Umgang lernen, dass es uns zum Segen wird und wir zum Segen werden wiederum für andere. Wenn Gott uns segnet, dann führt uns das immer auch in göttliche Freiheit. Und vielleicht mal ganz grundsätzlich gefragt, wieso sollte das Geben meiner Finanzen Segen für mich bedeuten? Warum? Wieso hat die Bibel so viel dazu zu sagen und fordert uns dazu auf? Ich meine, Gott ist doch allmächtig, so heißt es. Gott ist doch alles möglich irgendwie. Er ist doch allgegenwärtig, allmächtig und allwissend. Könnte er nicht allen das Nötige selbst geben? Könnte er nicht selbst sagen, okay, ich bin der allmächtige Gott, ich nehme jetzt eine Umverteilung vor. Diese Ungerechtigkeit in der Welt, ich hätte das gerne anders. Ich nehme jetzt von den Reichen, ich gebe es den Armen, so Robin Hood-mäßig. Ja? Wenn Gott allmächtig ist, warum tut er nicht all diese Dinge? Wozu braucht es mein Geben? Und warum soll es Segen für mich bedeuten? Ich möchte heute über drei Dinge sprechen, die uns eine Antwort darauf geben können, warum für Gott unser Geben so wichtig ist. Und warum die Bibel gezielt den Finger auf dieses Thema legt. Ich meine, man muss das wirklich schon aktiv ausklammern, wenn man meinen möchte, die Bibel sagt nichts zu Themen wie Geld, Finanzen, Umgang, Verwaltung und so weiter. Das Erste, worüber ich sprechen möchte, habe ich mal so überschrieben, es geht um uns. Es geht um uns. Wenn die Bibel so viel über Geld spricht, kann man sich doch echt die Frage stellen, sag mal, ist Gott Geld wirklich so wichtig? Und wenn du mich das fragen würdest, würde ich dir sagen, nein und ja. Nein, Gott denkt nicht über sein Konto, über seine Aktien, über Wertpapiere, über Immobilien, über Altersvorsorge etc. nach. Absolut nicht. Denn er braucht es nicht. Weißt du, das ist so interessant. Die Bibel sagt in Psalm 50, Vers 12, Gott sagt das, wenn ich hungrig wäre, wenn ich eine Not hätte, wenn mir etwas mangeln würde, wenn ich Hunger leiden würde, lieber Mensch, weißt du, was ich nicht tun würde? Ich würde es dir nicht sagen. Gott würde es mir nicht sagen, wenn er Hunger hätte. Selbst wenn das ein Zustand wäre, der für Gott annehmbar wäre. Sagt Gott, lieber Mensch, ich würde es dir nicht sagen. Warum nicht? Denn die ganze Welt und alles, was auf ihr lebt, gehört mir, sagt Gott. Gott braucht unsere Ressourcen nicht. Er braucht nicht das, was wir zu geben haben. Das, was in unseren Augen manchmal so kostbar ist und wofür viel Schlimmes geschieht und Ungerechtigkeit in der Welt herrscht. Gott sagt, das brauche ich nicht von euch, denn mir gehört alles. Gott gehört alles. Und somit gehört Gott auch alles Geld der Welt. Er braucht unser Geld nicht. Und es ist ihm überhaupt nicht wichtig. Aber ich frage mal so, ist uns Geld wichtig? Absolut, oder? Wie oft denken wir über Geld oder über Dinge, die mit Geld zu tun haben, nach? Hey, das tut jeder von uns. Das ist auch wichtig und das ist auch normal. Soll ich mein Netflix-Abo diesen Monat verlängern oder nicht? Ja, kann ich mir das leisten, die vier anderen die Schnorrer irgendwie mitzunehmen diesen Monat? Kann ich mir das Fünf-Sterne-Hotel leisten oder nehme ich doch lieber mein Zelt mit in den Urlaub? Kann ich schön essen gehen? Kann ich es mir leisten? Oder muss ich mir einen Wochenvorrat an Yum-Yum-Nudeln einkaufen? Hey, wer von euch kennt Yum-Yum-Nudeln? Einige, ja, die sind super, oder? Ich mag die. Drei Geschmacksrichtungen reicht ja auch. Aber wir überlegen doch, hey, wie viel Geld habe ich? Was mache ich damit? Was kann ich mir leisten? Was kann ich mir nicht leisten? Sollte ich diesen Kredit auch noch aufnehmen? Kann ich das Geld aufbringen? Sollte ich Schulden machen? Wir überlegen doch, das ist wichtig für uns. Wir brauchen Geld, um zu leben, um klarzukommen, um Miete zu bezahlen, Essen, alles Mögliche. Geld ist wichtig für uns und wir müssen darüber nachdenken. Es wäre dumm, nicht darüber nachzudenken. Nicht darüber nachzudenken, was habe ich und wie setze ich es ein. Und jetzt Folgendes. Zuerst habe ich gesagt, nein, Gott ist Geld überhaupt nicht wichtig. Aber doch, Gott ist Geld auch wichtig. Warum? Weil dir und mir Geld wichtig ist. Ist auch Gott Geld wichtig, weil du Gott wichtig bist. Verstehen wir das? Geld als solches interessiert Gott, ich sag's mal so, nicht die Bohne, okay? Ihm gehört die ganze Welt. Ihm gehört alles Geld der Welt. Er könnte ein Wort sprechen und er wäre Milliardär oder was auch immer. Aber weil uns Geld wichtig ist in unserem Leben, weil wir damit arbeiten müssen, weil wir damit umgehen müssen, ist Gott Geld wichtig, weil wir ihm wichtig sind. Das Erste, was ich dir heute Morgen sagen möchte, ist Folgendes. Wenn die Bibel über Geld spricht, dann geht es hier nicht um das Geld, sondern es geht immer um uns. Es geht um unser Herz, um unseren Umgang mit Geld. Es geht um unser Wohl, um unseren Segen. Das hat Gott im Blick, wenn die Bibel über diese Themen spricht, über Finanzen spricht. Ein zweiter Punkt, ich habe ihn überschrieben mit, es geht um Schutz. Ein zweiter Grund, warum die Bibel viel über dieses Thema spricht, ist, weil sie um die Macht des Geldes weiß. Wer von euch weiß, dass Geld, Macht bedeutet? Ich glaube, das ist wahr, oder? Geld verleiht Einfluss und Einfluss kann schnell den Menschen verändern, das ist kein Geheimnis. Sicher kennt ihr den Satz, gib dem Menschen Macht und du erkennst seinen wahren Charakter. Offensichtlich wurde es vielfach beobachtet, dass Menschen, die zu Reichtum und Macht kamen, dass sie irgendwie nicht mehr dieselben waren, sondern da geschah etwas in ihrem Herzen, in ihrem Leben. Sie veränderten sich. Und ein Beispiel für die zerstörende Macht und Kraft von Geld finden wir in Matthäus 26. Da heißt es, da ging einer von den Zwölfen mit Namen Judas Iskariot zu den Hohepriestern. Und er sprach, Judas geht zu den Hohepriestern und er spricht zu ihnen und sagt, was wollt ihr mir geben? Ich will etwas haben. Ich will mich bereichern. Ich will mehr haben. Das, was ich jetzt gerade habe, das reicht mir nicht. Und wisst ihr was? Ich bin sogar bereit dafür, dass ich mehr habe, den Sohn Gottes zu verraten. Was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten. Und sie boten ihm 30 Silberlinge. Und von da an suchte er eine Gelegenheit, dass er ihn ausliefere. Judas, ein Jünger Jesu, der von ihm selbst berufen wurde, mit Jesus unterwegs war und ihn hautnah erlebte, er war bereit, den Sohn Gottes für einen Beutel voll Münzen zu verraten. Er wollte mehr, er wollte Einfluss, er wollte Macht, er wollte neue Möglichkeiten haben. Und wenn du die Geschichte von ihm kennst, dann weißt du, dass seine Habgier auch ihn letztendlich zerstörte. Die Bibel sagt uns in Matthäus 6, ab Vers 19, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Hey, Geld ist so vergänglich und bietet keine echte Sicherheit, oder? Heute kannst du dich vielleicht drauf verlassen, oh, meine Aktien gehen nach oben. Dann kommt vielleicht Corona, ja, und die stürzen in den Keller. Und wenn du alles darauf gesetzt hast, dann hast du auf einmal nichts. Auf Geld ist nicht wirklich Verlass. Es ist so vergänglich. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Hey, das, was uns kostbar ist, Das wird unser Herz und damit unser Leben bestimmen und lenken. Und was die Bibel deutlich machen möchte, ist, liebe Freunde, das ist gar nicht so schlimm, dass irgendetwas dein Herz lenken kann, dass irgendetwas, was dir kostbar ist, dein Herz lenkt. Aber Leute, passt auf, dass es niemals Geld ist, dass es niemals Besitz ist, dass es niemals Reichtümer sind, sondern lasst euch lenken von Gott. Lasst Gott euren Schatz werden und er soll unser Leben lenken, unser Leben bestimmen. Und damit ist es, das ist so der Sinn, warum über Finanzen gesprochen wird. Ja? Gott will uns Anweisungen geben, wie wir mit Geld umgehen sollen. Und das tut er zu unserem Schutz. Unsere Bewahrung, unser Segen, dass es uns gut geht, das ist ihm im Sinn. Gott ist unser Umgang mit Geld nicht egal, weil der Umgang damit auch nicht nur materiell ist. Ja, man könnte ja sagen, ja Gott, okay, ich meine, Gott kann mir Dinge sagen zum Thema Glauben, Dinge sagen zum Thema Gebet und Bibellesen und solche geistlichen Dinge eben, aber Geld, warum sollte Geld Gott interessieren? Das ist doch einfach nur was Materielles. Ich will dir sagen, nein, das ist es nicht. Geld und der Umgang damit ist nicht nur materiell, sondern er ist ebenfalls zutiefst geistlich. Zutiefst geistlich. Ich glaube, ob ein Mensch wirklich, ich sag mal, geistlich ist oder nicht, lässt sich natürlich nicht nur, aber auch an seinem Geldfluss erkennen. Wie viel davon fließt wohin? Nehme ich all mein Geld und ich gebrauche es ausschließlich dafür, mir mein Leben irgendwie schön zu machen, ausschließlich für meine egoistischen Wünsche, einfach, dass ich die Fülle habe und ich sehe gar nicht den anderen irgendwie. Dann würde ich sagen, hey, schau doch mal, was ist mit Nächstenliebe? Wo siehst du auch mit deinen Finanzen den anderen und schaust, dass du zum Segen wirst für andere? Gott hat absolut kein Problem damit, wenn Menschen Geld haben. Ach, absolut nicht. In der Bibel finden wir viele Personen, die unglaublich reich waren. Ich habe euch mal zwei Beispiele mitgebracht. Hier heißt es zum Beispiel über Abraham. Abraham war sehr reich an Vieh, Silber und Gold. Und diesen Mann hat Gott berufen, hat er ausgesucht, dass er ja, ein Werkzeug sein soll in seiner Hand, um seine Heilsgeschichte zu schreiben. Wir springen zu König Salomo. Da heißt es, alle Trinkgefäße des Königs Salomo waren aus Gold. Und alle Gefäße im Libanon-Waldhaus waren auch aus lauterem Gold. Denn das Silber achtete man zu den Zeiten Salomos für nichts. Da war so ein Reichtum in diesem Land, so eine Fülle, so viel da einfach, dass Silber nichts mehr wert war. Du musstest schon mit dem Allerbesten, mit dem Allerfeinstesten ankommen, mit super tollem, reinem Gold, damit du, das hatte halt Wert. Und Silber war nichts mehr wert. Gott hat kein Problem mit Reichtum, mit Besitz. Es ist nichts verkehrt daran, Geld zu besitzen. Aber es ist absolut verkehrt, wenn das Geld den Menschen besitzt. Geld kann zu einem Objekt der Anbetung werden. Und ich habe das mal in diesem Satz so verdeutlichen wollen. Geld ist ein guter Diener. Geld ist wunderbar, wenn man es für sich arbeiten lässt. Wenn man das gebraucht, um Dinge voranzubringen. Aber weißt du was? Geld ist ein schlechter Herr. In dem Moment, wo Geld anfängt, unser Leben zu bestimmen von oben herab und unser Geld, unser Besitz und das alles diktiert uns, wie wir unser Leben zu führen haben, wie wir unseren Glauben zu leben haben, das ist gefährlich und das ist falsch. Geld ist ein guter Diener, aber Geld ist ein schlechter Herr. Gott will nicht, dass das Geld uns versklavt, sondern er will uns einen gesunden Umgang damit lernen und in seine Freiheit führen. Das Erste, worüber wir gesprochen haben, ist, wenn die Bibel über Geld spricht, dann geht es nicht um Geld, sondern um uns. Das Zweite ist, wenn die Bibel über Geld spricht, dann geht es ihr, oh, jetzt habe ich da nicht eingefügt, das habe ich falsch gemacht, ja. Hey, wenn die Bibel über Geld spricht, dann geht es ihr um unseren Schutz. Streiche das nicht, ja. Es geht ihr um unseren Schutz, weil sie um die Macht des Geldes weiß und weil sie weiß, dass es unser Herz, unser Leben verändern kann. Wir müssen unsere Herzen bewahren. Wo unser Schatz ist, da wird auch unser Herz sein. Und ich frage dich heute Morgen, ist Gott dein Schatz? Dein Schatzi. Nein, aber ist Gott dir das Wichtigste, das Kostbarste in deinem Leben? Und das Dritte, worüber ich sprechen möchte heute Morgen ist, es geht um Versorgung. Wisst ihr, Jesus war mit seinen Jüngern unterwegs und er hat viel in Gleichnissen mit ihnen gesprochen, viel in Bildern, um ihnen Dinge zu verdeutlichen. Und Jesus sprach zu seinen Jüngern an einer Stelle über einen reichen Bauern, der sehr viel Besitz hatte. Und dieser Bauer, er fasste den Entschluss. Er hatte einen Plan, sein Hab und Gut in Scheunen zu lagern. Er sagte, Mensch, ich habe so viele gute Ernten gehabt, ich habe so viel an Besitz, ey, ich reiß meine kleinen Scheunen ab, ich baue mir große Scheune, ich klopp da alles rein, was ich habe und weißt du was, dann lasse ich es mir gut gehen. Hey, dann gehe ich in Frührente, ich kaufe mir einen richtig tollen Ledersessel, ich sitze da den ganzen Tag und trinke Martini oder so, ja. Ich lasse es mir gut gehen. Die Tage, die ich noch habe, die werde ich einfach genießen, ja. Die Scheunen sind voll, mir geht es gut. Jesus erzählt den Jüngern dieses gleich. Ich habe es ein bisschen frei wiedergegeben, ja. Wer die Geschichte kennt, dem wird das aufgefallen sein. Aber dieser Mann, sagt Jesus, er verließ sich auf seinen Besitz. Er sagte, jetzt habe ich ausgesorgt, ich habe genug, ich brauche überhaupt nichts mehr machen. Und Gott stellt dem Bauern folgende Frage. Er sagt, wenn du heute stirbst, wer wird all deinen Besitz bekommen? Und Jesus zieht ein Fazit aus dieser Geschichte. Und Jesus will seinen Jüngern etwas beibringen. Und er sagt, ihr seht, wie dumm es ist, auf der Erde Reichtümer anzuhäufen und dabei nicht nach Reichtum bei Gott zu fragen. Das ist so das Fazit, was Jesus aus dieser Geschichte zieht. Und dann knüpft Jesus an und sagt etwas sehr, sehr Wichtiges. Und das möchte ich euch vorlesen. Und ich lade dich ein, lies mal aufmerksam mit. Das ist sehr, sehr wichtig für uns. Lukas 12, ab Vers 22. Nach dieser Geschichte, ja, sagt Jesus, darauf wandte Jesus sich wieder an seine Jünger. Deshalb sage ich euch, sorgt euch nicht um Alltägliches, ob ihr genug zu essen oder anzuziehen habt. Denn das Leben besteht aus weit mehr als Nahrung und Kleidung. Seht die Raben an. Sie brauchen nicht zu sehen, zu ernten oder Vorratsscheunen zu bauen, denn Gott ernährt sie. Und ihr seid ihm doch weit wichtiger als irgendwelche Vögel. Können all eure Sorgen euer Leben auch nur um einen einzigen Augenblick verlängern? Natürlich nicht. Und wenn euer Sorgen schon in so geringen Dingen nichts bewirkt, was nützt es da, sich um größere Dinge zu sorgen? Seht doch die Lilien, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und sie nähen sich keine Kleider. Und doch war Salomo in all seiner Pracht nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott schon für die Blumen so wunderbar sorgt, die heute blühen und morgen bereits verwelkt sind, wie viel mehr wird er da für euch sorgen? Euer Glaube ist so klein. Macht euch keine Gedanken über eure Nahrung, was ihr essen oder trinken sollt. Macht euch keine Gedanken darüber, ob Gott euch damit versorgen wird. Diese Dinge beherrschen das Denken der meisten Menschen, doch euer Vater weiß, was ihr braucht. Er wird euch jeden Tag alles Nötige geben, wenn das Reich Gottes für euch das Wichtigste ist. Hey, ich glaube, einige von uns müssen das heute Morgen ganz neu hören. Wenn wir Gott in unserem Leben an die erste Stelle lassen, dann hat er uns seine Versorgung verheißen. Gott hat dir seine göttliche Versorgung verheißen. Wir haben über Gott gehört, ihm gehört alles. Gott kommt nicht in Nöte. Gott muss nicht anfangen, irgendwie im Sofa die letzte Münze zu suchen, um dich versorgen zu können, sondern ihm gehört alles. Die ganze Welt und alles, was darauf ist. Er verheißt dir seine Versorgung. Gott will sich und wird sich um dich kümmern. Glaubst du das? Glaubst du seinem Versprechen an dich? Wenn ja, dann will ich dir Folgendes sagen. Höre auf, dir übermäßig viele Sorgen zu machen. Solche Sorgen können das Herz krank machen. Versteht mich nicht falsch, es gibt ein gesundes Maß an sich Sorgen, an Überlegen, an Nachdenken. Wie kann es weitergehen? Wie mache ich Dinge? Ja? Aber bitte pass auf, dass diese Sorgen dein Herz nicht krank machen. Dass es das Einzige ist, worüber du Tag und Nacht denken musst. Wenn du nachts schlaflose Nächte hast, weil du dich fragst, ja, wie soll ich das alles machen? Dann will ich dir sagen, gib deine Sorgen an Gott ab. Und vertraue Gott, wenn er dir sagt, ich will dich versorgen. Aber ich will auch nicht unterschlagen, dass es hier eine kleine Bedingung gibt. Der letzte Teil des letzten Satzes, den wir gelesen haben, da heißt es, wenn das Reich Gottes für euch das Wichtigste ist. Das erinnert uns vielleicht an einen weiteren Satz, der da lautet, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch hinzugetan werden. Da, wo wir Gott an erste Stelle setzen und sagen, ja Gott, du bist größer als meine Probleme, du bist größer als meine Sorgen, du bist größer als meine Unfähigkeit, Dinge selber zu regeln. Gott, du bist größer und deswegen kann ich meine Sorgen unterordnen und kann sie an dich abgeben. Kann sie dir nennen, Gott, und ich kann dir vertrauen, dass du dich um mich kümmern wirst. Dass du mich versorgen wirst. Ich sage dir eins, Gott wird dir nicht immer das geben, was du willst. Wir wollen so viel heutzutage, oder? Wir wollen, dass es schnell geht und dass es das Beste ist und das Neueste und so fort. Wir wollen so viel und so vieles bräuchten wir im Grunde auch gar nicht, wenn wir ehrlich sind. Gott wird dir nicht immer das geben, was du willst, aber er wird dir das geben, was du brauchst. Das Problem ist halt, in dem Moment, wo wir etwas wollen, sehen wir gar nicht, dass wir das bekommen haben, was wir wirklich brauchen, sondern wir sehen es erst im Nachhinein. Hey, damals, da wollte ich doch all diese Dinge haben. Aber ich erkenne auch, Gott hat mich versorgt mit dem, was ich brauchte in diesem Moment. Lass dir nicht zu, dass solche Sorgen um deine Versorgung dein Herz krank machen. Sondern sage Gott heute Morgen ganz neu, Gott, ich vertraue dir. Ich vertraue dir, dass du mich versorgen wirst mit dem, was ich brauche. Es ist gefährlich. Es ist gefährlich, Gott als den Geber und Versorger zu vergessen. Warum? Weil wir dann aufhören, Gott zu vertrauen und anfangen, uns selbst zu vertrauen. Wenn ich vergessen habe, ach Mensch, Gott hat mir seine Versorgung verheißen, hey, okay, dann trete ich an die Stelle Gottes und ich werde zu meinem eigenen Versorger. Ich werde zusehen, dass ich alles selber hinbekomme. Und das ist sehr gefährlich, weil das ist Gottes Part. Das ist seine Aufgabe, das ist sein Teil, das ist sein Versprechen an uns, dass er sich um uns kümmern möchte. Zu geben erinnert uns daran, dass wir einen himmlischen Versorger haben und übt uns ihm darin zu vertrauen. Wenn ich das in meinem Herzen verinnerlicht habe, hey, ich habe da jemanden, der kümmert sich um mich, der schaut, dass ich genug habe, dass ich das bekomme, was ich brauche, dann kann ich auch mit freiem Herzen, bin ich bereit zu geben. Andere zu unterstützen, anderen zu dienen, andere zu segnen. Aber wenn ich der Meinung bin, hey, ich bin mein eigener Versorger und ich muss das selbst alles hinkriegen, hey, dann schaue ich nicht nach links und rechts, sondern ich muss doch zusehen, dass ich über die Runden komme. Ich muss doch zusehen, dass ich das bekomme, was ich will. Deswegen bringt Geben Segen in unser Leben. Weil wenn wir Gott als Versorger wahrnehmen und ihm das hinlegen, alle unsere Sorgen, er wird sich um uns kümmern. Der letzte Punkt, ich habe ihn so zusammengefasst. Wenn die Bibel über Geld spricht, dann geht es ihr um unser Vertrauen zu Gott. Wenn die Bibel über Geld spricht, das war das Erste, dann geht es ihr nicht um das Geld, sondern ihr geht es um uns. Das Zweite ist, wenn die Bibel über Geld spricht, dann geht es ihr um unseren Schutz, geht es ihr um unseren Wohl. Und das Dritte ist eben das. Es geht um unser Vertrauen zu Gott. Und wie ich es zu Beginn gesagt habe, ich will gar keinen Spendenaufruf machen, sondern ich will einen Segensaufruf machen. Ich will dich herausfordern und dich dazu aufrufen, vertraue Gott. Vertraue Gott in und mit deinen Finanzen. Vertraue ihm, dass er dein Versorger ist, dass er sich kümmern will. Und dass er der Gott ist, der dich in Freiheit führen möchte, auch in diesem Thema. Ich lade uns alle ein, lass uns vielleicht mal kurz unsere Augen schließen. Ich möchte dir einfach einen Moment geben, ganz persönlich mit Gott. Vielleicht saßt du in dieser Predigt und hast gesagt, Mensch, ich kenne diese Sorgen. Ich kenne dieses, dass es mich gefangen nimmt und ich an gar nichts anderes denken kann, als wie soll ich das nur machen? Wie soll ich das nur machen? Ich will dich heute Morgen einladen, dass du in deinem Herzen zu Gott sprichst. Und wenn du das möchtest, dass du ihm sagst, Gott, hier bin ich und ich will dir ganz neu vertrauen in allen Bereichen meines Lebens und eben auch in dem Bereich der Finanzen, im Bereich der Versorgung. Gott, ich vertraue dir, dass du mir das geben wirst, was ich brauche. Und Gott, gleichzeitig will ich dich bitten, dass du mir hilfst, dass ich dich an erste Stelle setze in meinem Leben.